Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Andreas Mein. Guten Morgen. Es gibt in Deutschland knapp 20 evangelische Akademien und ebenso viele katholische. Also insgesamt rund 40 Akademien. Es sind Bildungseinrichtungen, die in Deutschland nach 1945 entstanden sind. Engagierte Christen wollten auf der Basis der jüdisch-christlichen Tradition einen Neuanfang anstoßen. Katholischerseits war der jüngst hier porträtierte Religionsphilosoph Romano Guardini prägend. Die Akademien sind bis heute, ich sage mal, das Tafelsilber der beiden Kirchen. Ich spreche heute mit einem der rund 40 Akademiedirektoren, mit Joachim Hake, Direktor der Katholischen Akademie in Berlin. Bevor Joachim Hake zur Arbeit geht, hält er inne, schreibt Bücher ab, um das Lesen zu verlangsamen. Daraus wiederum entstehen ungewöhnliche Bücher. Auch darum geht es im Gespräch mit Joachim Hake. Dazu herzlich willkommen in Ihren Informationen aus Religion und Gesellschaft. Seit rund 15 Jahren ist Joachim Hake Direktor der Katholischen Akademie in Berlin. Sie ist eine der einflussreichsten Akademien hierzulande. Das liegt am Standort. Aber wohl auch daran, dass Joachim Hake mit seinem Team ein Programm macht, das alles ist, nur nicht 0815. Klar, an bestimmten kirchenpolitischen Themen kann und will Hake nicht vorbei. Aber ein ganz wichtiger Schwerpunkt scheint mir vor allem zu sein, das nicht unbedingt Erwartbare an der Schnittstelle von Kultur und Theologie, von Kultur und Politik. Ich würde mal sagen, Joachim Hake tickt darüber hinaus ausgesprochen literarisch. Das bringt ihm Bewunderung ein, auch bei Schriftstellern, auch bei Vertretern anderer Kirchen und Religionsgemeinschaften. Und er schreibt selbst in der Auseinandersetzung mit Dichtern und Denkern unterschiedlichster Prägung. Das Ergebnis sind Bücher wie Trost und Staunen, weitere Notizen, erschienen vor 2 Jahren. Joachim Hake schmort also nicht im eigenen Saft, 1963 im emsländischen Lingen geboren und in Ostfriesland aufgewachsen, hat er katholische Theologie in Münster und in Rom studiert und ist 2014 von Papst Franziskus zum Berater ernannt worden im Päpstlichen Rat für Kultur. Es gibt also einiges zu besprechen. Wir sitzen uns gegenüber in unserem Berliner Funkhaus, ein Gespräch mit Joachim Hake, das wir aufzeichnen bzw. aufgezeichnet haben. Danke, dass Sie hier sind. Guten Morgen, Herr Hake.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
Herr Hake, Ihre Bücher mit Notizen entstehen, indem Sie sich morgens, anstatt den Deutschlandfunk zu hören, hinsetzen und lesen und lesen, also literarisches, theologisches, philosophisches, und sich dann Notizen machen. Was waren das heute Morgen für Notizen?
Heute Morgen habe ich aus dem Tagebuch von Dag Hammarskjöld
dem ehemaligen UN-Generalsekretär.
Ich habe mich in den letzten Tagen auch im Vorlauf zu diesem Gespräch gefragt, was wären eigentlich meine christlichen Trostbücher? Eine Frage, die ich mir seltsamerweise nicht immer stelle, sondern welche Bücher habe ich eigentlich auf dem Nachttisch? Und habe mich gefragt, welche gehören dahin? Und auf einmal war es für mich evident, dass Dag Hammarskjöld die Zeichen am Weg zu den entscheidenden Trostbüchern gehört, auf die ich immer wieder zurückgreife.
Ich mache jeden Morgen Notizen
in der Tat und schreibe ab aus vielerlei Büchern. Und als ich mir Dag Hammarskjöld wieder vorgenommen habe, ich mache immer so Jahreszahlen auch an die Seite, wo ich die Notiz gemacht habe, und merkte dann, ich habe ihn schon 3-mal in ungefähr 6 Jahren abgeschrieben.
Haben Sie einen Satz in Erinnerung, der sich sozusagen heute Morgen bei Ihnen nochmal verhakt hat?
Am Sonntagmorgen hatte ich so einen Satz, da schrieb ich ihn auch ab, und also jetzt aus dem Gedächtnis zitiert, sprach er davon, von der großartigen Unschuld und Reinheit des Morgens. Das ist der erste Gedanke, den man hat. Aber dann erblickt man sich sofort im Narrengesicht, im grotesken Narrengesicht von gestern. Das ist eine Erfahrung, die ich beim Abschreiben häufig mache, und darum mache ich das vor allen Dingen morgens. Man ist dann noch für einen Moment lang unschuldig, man ist für einen Moment lang unbefangen, Und man schreibt dann ab und lässt sich Dinge sagen, die man schon vielfach gelesen hat. Und der Tag mit dem zunehmenden Wachstum des Tages zeigt einem natürlich dann auch das Narrengesicht von gestern. Also das Komplizierte und höchst Widersprüchliche, aus dem man herauswächst.
Sie würden dieses, was Sie da tun, wahrscheinlich auch als ein Ritual bezeichnen. Wie viel Zeit nehmen Sie sich für dieses Ritual?
Ich habe das große Glück, noch sehr nah an der katholischen Akademie zu wohnen. Ich habe also keine großen Fahrtwege. Ich investiere die Zeit, sage ich mal, ich stehe sehr früh auf, also eigentlich jeden Morgen um 6 Uhr oder früher, und investiere dann ungefähr eine Dreiviertelstunde in diese morgendliche Übung. Und erstaunlicherweise habe ich mir, ich mache das jetzt glaube ich 10 Jahre, erstaunlicherweise habe ich mir angewöhnt, seit einiger Zeit, bevor ich anfange, 3-mal Kyrie Eleison zu beten. Herr, erbarme dich. Und das ruft mir die Erbarmungswürdigkeit meiner selbst in Erinnerung. Und das passt irgendwie zu diesen Notizen am Morgen. Es ist ein kurzes Innehalten und dann schreibe ich ab. Das war in letzter Zeit eben der Kammerschöld. Dann eine Entdeckung, auch am letzten Wochenende, ich war wirklich berührt, habe ich Ferdinand Schirach gelesen.
Der Jurist.
Der Jurist, der diese auch sehr viel gekauften Bücher, Nachmittage. Und das war auch erstaunlicherweise ein Buch über Trost. Also dann habe ich auch Schirach, nicht viel, aber mal so ein Kapitel abgeschrieben.
Schreiben Sie das mit der Hand ab und haben dann riesige Klatten oder im Computer oder wie machen Sie das?
Ich schreibe das am Computer ab.
Das ist jetzt nicht so poetisch.
Das ist nicht poetisch. Ich will auch gar nicht poetisch sein, sondern ich will morgens die Texte abschreiben, die ich hochschätze. Und das Abtippen verlangsamt das Lesen. Und ich merke dann doch sehr häufig, wie oberflächlich ich lese und also wie ungenau wir sind, wenn wir überhaupt Texte wahrnehmen. Also wir bilden uns schnell eine Meinung, aber wir lassen nicht wirklich die Texte an uns herankommen. Und es ist eine Frucht des Wiederlesens. Also ich habe die Sachen dann 1-2 Mal gelesen, dann mache ich Notizen dran, dann schreibe ich es ab. Und erstaunlicherweise, ich vergesse es auch wieder. Und ich vergesse sehr viel. Das ist auch gut so. Und dann mache ich mir gelegentlich die Freude, einmal im Jahr um Silvester herum diese Notizen durchzuschauen. Dann kehre ich zu Autoren zurück oder auch nicht.
Bevor wir das weiter vertiefen, Sie haben die katholische Akademie angesprochen, in deren Nähe Sie noch wohnen. Lassen Sie uns kurz auf den aktuellen Zustand von Akademien in Deutschland schauen. Wie viel Prozent derjenigen, die 2019 in die Akademie kamen, dann wegen Corona zu Hause bleiben mussten, sind jetzt im Frühherbst, Spätsommer 2022 zurück?
Da kann ich jetzt leider gar nicht mit einer perfekten Statistik.
Aber einen Eindruck haben
dienen,
Sie.
Aber einen Eindruck habe ich schon. Ich glaube, wir haben mit der Corona-Pandemie natürlich eine Schockerfahrung, größte Einsamkeitserfahrung und Rückzugserfahrung, der Wegfall der Geselligkeit, des gemeinsamen Nachdenkens und Diskutierens und Debattierens. Ich habe den Eindruck, dass unmittelbar nachdem wieder Veranstaltungen möglich waren, also die Hütte wieder voll war und dann aber auch wieder eine Art zögerliche sozusagen Reserviertheit gekommen ist. Und man muss jetzt im Herbst abwarten. Wir werden ja Gott sei Dank unter normalen Bedingungen arbeiten können. Also ich glaube, dass sich das wieder normal einpegelt. Aber wir haben schon die Erfahrung gemacht, dass bei einigen Veranstaltungen die No-Show-Rate höher war als in der Vergangenheit. Das liegt im Wesentlichen aber auch, glaube ich, daran, dass wir in der Corona-Phase auf digitale Medien zugegriffen haben und damit unsere analogen Veranstaltungen auch zugänglich gemacht haben.
Jetzt also, könnte man natürlich sagen, und dann, jetzt bieten wir es nicht mehr digital an, dann müssen die Leute wieder kommen. Wie gehen Sie damit um?
Also wir versuchen es jetzt daraus keine harte Regel zu machen. Also die Digitalisierung hat erhebliche Vorteile. Wir erreichen mit unserem Programm seither sicherlich 4-mal bis 6-mal so viele, und zwar national und international. Gleichzeitig ist es völlig klar, dass die analoge Weise der Zusammenkunft den Primat erhält für alles. Das ist völlig klar. Also nach den Einsamkeitserfahrungen, die wir in Corona-Zeiten gemacht haben und die wir jetzt ja auch wieder machen. Also wir haben jetzt auch in der Kriegsphase und in der Phase von Energieversorgung und dergleichen Dinge mehr wieder ein Gefühl weithiniger Einsamkeit. Also die Einsamkeit, dass Einsamkeit ein Phänomen ist, auch eine Trostbedürftigkeit meint, das haben wir bei Corona gemerkt. Und wenn wir über Trost nachdenken oder ich über Trost nachdenke oder gerade auch den Schirach gelesen habe, der schreibt das also ganz großartig. Das ist ein Trostbuch. Er schreibt von der Einsamkeit, die man teilen muss. Und wir sind alle sterbliche Wesen. Es gibt eine tiefe metaphysische Einsamkeit, die muss man teilen. Also Einsamkeit ist ein sehr ambivalentes Phänomen, hängt sehr mit Trost zusammen, geteilte Einsamkeit. Und wie gehen wir jetzt damit um, sagen wir mal in Post-Corona-Zeiten oder in Krisenzeiten, in denen wir leben? Da gehört die gesellige Versammlung in einer Akademie natürlich zum Gegengift. Also das Analoge muss sein und die Kommunikation miteinander und untereinander. Aber das Digitale birgt Möglichkeiten, die zu verachten fahrlos wäre.
Umgekehrt würde ja sonst auch die Gefahr bestehen, dass man auf die Idee kommt, wenn die körperliche Anwesenheit nicht so wichtig ist, warum braucht es dann noch 40 evangelische und katholische Akademien bundesweit? Dann würden ja auch 4 Akademien reichen, jeder Konfession, Nord, Süd, Ost, West und der Rest ist online.
Ja, ich halte gar nichts von Planwirtschaft. Die Kirche muss Trost spenden, das heißt, sie muss vor Ort sein. Das gilt auch im Grundhabitus. Also die Fülle der Welt wird vor Ort gelebt. Das kann man nicht rationalisieren wie ein Fabrikvorgang. Also insofern, es gilt auch katholischerseits das Subsidiaritätsprinzip, das Vorortprinzip, das Prinzip der Situation. Also die Atmosphäre einer Akademie spielt eine Rolle, die können Sie digital nicht auf Flaschen ziehen. Von einer Planwirtschaft, die dann das Digitale gegen das Analoge ausspielt, halte ich nichts und würde da immer doch darauf Wert legen, dass das Vor-Ort-Prinzip gilt und darum braucht es viele gute Akademien.
Joachim Haake, römisch-katholischer Theologe und Direktor der Katholischen Akademie in Berlin im Deutschlandfunk in der Sendung Tag für Tag aus Religion und Gesellschaft. Wenden wir uns jetzt nochmal dem bereits erwähnten Buch Trost und Staunen, weitere Notizen zu, ein Kleinod, wie ich finde. Was enthält das eigentlich? Wie würden Sie das bezeichnen? Sie haben ja vorher schon beschrieben, wie Sie das machen, aber sind das Aphorismen, Gedankenfetzen, Inspiration? Was ist das?
Ja, Sie haben es gesagt, es sind zum Teil nur Fetzen, es sind Notizen. Es gibt Menschen, die viel davon verstehen, die sehen darin auch sehr, sehr gute Aphorismen. Für mich sind das, damit habe ich ja angefangen, Notizen zu machen, anlässlich der Sterbebegleitung meiner Mutter, waren es Halme für ein Nest, in dem ich die Erinnerung an meine Mutter bergen wollte. Ein Anschluss an Harald Hartung, der so etwas Schönes mal formuliert hat. Es sind Einsichten, die einem morgens geschenkt werden, die ich dann auch festhalten möchte. Sie sind Geschenke. Da Kammerschöld nennt ja sein Buch, das fand ich wirklich immer, habe ich es wieder gelesen, nicht? Verhandlungen mit Gott, die er führt. Aber er ist ein stiller Teilhaber dieser Verhandlungen. Nein, er sagt es so, stopp. Er sagt, das sind Verhandlungen mit mir selbst, diese Notizen. Und Gott ist davon ein stiller Teilhaber. Und gelegentlich gibt er vielleicht ein Losungswort durch. Vielleicht, wenn mir mal was einleuchtet oder ich eine Idee habe, dann notiere ich sie halt. Lass sie dann auch gewähren und ich gehe dir auch nicht länger nach. Ich lese sie dann später mal wieder und wenn sie irgendwie Bestand hat, dass ich den Eindruck habe, dass das erschließt auch etwas, dann schreibe ich sie an eine andere Stelle und so ergibt sich langsam ein Nest von Notizen.
Es bleibt ja etwas diffus, was ich da genau lese. Ob das, was ich da lese, von Ihnen aufgespießt ist oder ob das zitiert ist oder paraphrasiert ist. Es gibt ja auch kein Literaturverzeichnis. Sie machen ja nicht transparent, ob ein Aphorismus ein Fetzen von Ihnen ist oder abgeschrieben ist. Geben Sie mir einen Tipp, wie viel Prozent ist von Ihnen und wie viel Prozent ist abgeschrieben?
Ja, da haben wir wieder die Prozentsachen.
Also, ich will es wahrscheinlich zu genau wissen.
Na, das ist ein gutes Recht und eine gute Frage auch, weil sie an dem Punkt führt, was ist denn wirklich von mir und was ist von anderen? Dass ich Texte abschreibe, ist zunächst erstmal Freude an den vorliegenden Texten, denen ich alles verdanke. Eigentlich können Sie sagen, nichts ist von mir. Mir fällt was ein, mir wird was durchgereicht. Und in der Übung tue ich das auch. Die beiden Bücher, die es da gibt, Abschied und Anfänge, Trost und Staunen, da gibt es sehr wohl Literaturverzeichnisse.
Habe ich übersehen?
Ja, aber das macht nichts.
Können Sie mir das beweisen? Haben Sie es dabei?
Ja, habe ich dabei, zeige ich Ihnen später. Die Zuhörerinnen und Zuhörer können es ja auch erwerben oder im Antiquariat, da sollte man was finden.
Und ich mache mich zum Depp.
Nein, Sie machen sich nicht zum Depp. Aber es ist so, dass ich auch in diesen beiden Büchern einfach auch Zitate aufführe. Texte, die ich unfasslich verehre oder die mir wichtig sind, die ich auch wieder vergesse und so weiter und so fort. Aber die weiß ich natürlich ordentlich, wie das so ist. Eine Zitierung ist nichts anderes als der ordentliche Dank an den Autor, der vor mir gelebt hat oder die vor mir gelebt hat. Und ich zitiere es und sage, da kommt das her. Aber wie ist das mit den Dingen, die einem einfallen, wenn man abschreibt? Da geht einem ein Licht auf, dann notiert man das. Also das lässt sich kaum mehr trennen und es ist auch mir ziemlich egal. Entscheidend ist, dass mir was aufgeht. Also ich danke allen Texten, die ich da habe und ich bin den Texten, denen ich abschreibe und den Autoren unendlich dankbar. Und damit muss es ein Bewenden haben. Und das Wenigste an Originalitätssucht war noch nie das Problem eines Katholiken.
Sagen Sie, wie lese ich das am besten? Jeden Tag ein paar Seiten oder von hinten nach vorne oder querfeldein?
Ich lese derartige Notizbücher immer querfeldein.
Damit klar wird, wie sich das anhört, haben wir uns ein paar Beispiele rausgepickt. Also jetzt mal, Herr Hake, lesen Sie doch bitte mal Seite 51 über das Staunen.
Das Staunen, das sich einstellt, angesichts der Einsicht, dass etwas sehr Altes nicht immer schon da war. Der Wein, die Oliven oder das Meer.
Ich könnte jetzt ergänzen, die Bienen, die Alpen oder die Fränkische Schweiz.
Keine Einwände.
In dem Sinne, wie dieser Aphorismus sagt, könnten wir rund um die Uhr staunend im Jetzt leben.
Die Realität ist, dass wir das nicht tun.
Warum nicht?
Weil wir Gott sei Dank auch unsere Alltagsarbeit machen müssen. Ich schreibe meine Notiz, ich schreibe ab, mir fallen Notizen ein. Danach muss ich in die Katholische Akademie und ein Podium moderieren über Klimaschutz in Kriegszeiten.
Oder sich Gedanken machen, oder wie sich alles finanziert.
Oder und muss mir Gedanken machen, wie ich diese Akademie finanziert kriege. Und dann hört es auf mit dem Staunen.
Und vielleicht auch umso mehr staunen.
Und also mit einem Menschen, der nur staunt, können Sie auch nichts anfangen.
Soweit zum Staunen, das ja auch im Titel Ihres Buches zu finden ist, ebenso wie der Trost. Nun also zum schon mehrfach angesprochenen Thema Trost, lesen Sie doch bitte mal auf Seite 47 die entsprechende Passage.
Trost. Zuerst jene Distanz, die einen entdecken lässt, die Welt ist nicht nur die Welt, sondern auch die Möglichkeit, die Welt zu distanzieren. Neben der Welt existieren die Perspektiven auf die Welt. Und jene Perspektiven sind Räume des Atemholens und des Ausruhens.
Auf Seite 30, den könnten Sie doch auch mal kurz bitte lesen. Das sind auch nur zwei Zeilen.
Der Zusammenhang von Hass, Hast und Hetze. Wie man hier schon den schneller gehenden Atem hört. Ja, ich denke, man sollte einen gewissen Rhythmus haben, einen gewissen Atemrhythmus. Ich habe noch nie entsprechende Atemübungen gemacht. Aber es scheint mir so, wenn die Leute laufend Schnappatmung haben, in unserer Gesellschaft, wenn noch sehr viel Geschwindigkeit in dieser Gesellschaft ist, von der ich mich ab und zu frage, ob es denn wirklich sein muss. Also warum plant man immer alles auf die letzte Minute? Warum? Das kommt mir irgendwie alles etwas komisch vor. Und vielleicht gibt es dort einen inneren Zusammenhang auch, dass wir übellaunig sind und Hass und Hetzreden gegeneinander führen und ein Mangel an Gelassenheit ja überall spürbar ist und dem etwas jetzt zu widerstehen, aber auch nicht im Sinne einer Programmatik. Also als ich das notiert habe, das fällt mir jetzt auf, der Zusammenhang von Hass, Hast und Hetze, dass sich das schon in den Worten fast beschleunigt, wenn man es dann liest, dass man auf einmal merkt, ja, in der Tat. Also wenn ich jetzt sozusagen schreibe oder abschreibe oder ich schreibe, dann kommt auf einmal eine Geschwindigkeit rein, die möchte ich auch nicht haben. Also ich lasse mir sehr wohl morgens Zeit und schreibe das in einer Normalgeschwindigkeit ab und stutze und staune immer wieder, dass diese Art Verlangsamung einem eine Einsicht beschert.
Demut, Seite 86.
Es ist die tägliche Wiederholung, die uns in die Demut führt, Stück für Stück. Und Tag für Tag ein wenig mehr.
Was bedeutet Ihnen Demut?
Hermann Kurzke, Thomas Mann Forscher und Gesangbucharchivar und Gesangbuchforscher, katholischer Kulturkatholik, hat mal gesagt, demütig kann man nur sein, nicht sein wollen. Wer demütig sein möchte, ist es nicht. Demütig kann man nur sein. Mir bedeutet Demut sehr viel.
Aber es ist kein Appell an Sie oder an jemand anders?
Nein. Nein, nein, es ist kein Appell. Dieser Appell, sei demütig, ist also schräg wie sei spontan oder schlaf ein oder so. Demütig zu sein ist eine ganz große Kraft, eine ganz große Stärke. Da hatte Nietzsche Unrecht. Also Demut ist keine Schwäche, Demut ist eine Kraft. Aber eine Demut muss von irgendwo herkommen und da bin ich nicht der Autor wieder. Also ich kann demütig sein, dann ist es gut. Aber demütig sein wollen ist von vornherein eine schräge Nummer.
Joachim Hake, Theologe im Deutschlandfunk bei Tag für Tag aus Religion und Gesellschaft. Herr Hake, wenn Sie das, was Sie morgens lesen und denken und abschreiben und in einem Buch über Trost und Staunen festhalten, inwieweit lässt sich das dann übertragen auf Ihre Arbeit als Direktor der Katholischen Akademie? Also wie lässt sich Staunen im Akademieleben und Denken umsetzen?
Es ist in unserer Akademie eine Einsicht, dass wir, wenn wir gemeinsam über die Besetzung von Podien zum Beispiel nachdenken, wir der Meinung sind, ein Podium könnte dann sehr gut sein, wenn wir alle nicht wissen, was dabei herauskommt. Also ein Podium so zu besetzen, dass wir schon wissen, wie der Meinungs- und Schlagabtausch abläuft. Also ein Podium, das einem auch nicht die Möglichkeit gibt zu staunen. Natürlich kann man auch staunen angesichts eines langweiligen Podiums, aber das wollen wir ja nicht erzielen. Wir wollen Einsichten wecken und an einem Akademieabend wirklich etwas lernen. Ich staune sehr gerne, aber Staunen ist ein Geschenk, aber es hat Voraussetzungen. Und Voraussetzungen zum Beispiel wäre die Besetzung eines Podiums so, dass es so auch wirr besetzt ist zum Teil, dass man danach sich fragt, ja in der Tat, warum haben sie es so besetzt, aber jetzt habe ich was gelernt. Und ich muss die Bedingungen dafür schaffen.
Oftmals sind ja besonders auch kirchenpolitische Debatten, die nicht im Zentrum bei Ihnen stehen, die sind ja auch von einer gewissen Hast, Hetze und Hektik, um das aufzugreifen, geprägt. Sie sprachen vom Atemholen. Können Sie da auch etwas beitragen, dass in diesem Kontext mehr langer Atem möglich wird?
Ja, die kirchenpolitischen Debatten der Gegenwart sind naturgemäß. Da würde ich jetzt auch unterscheiden wollen zwischen Geduld und Ungeduld. Also es darf nicht zum Quietismus führen. Also die Ungeduld der kirchlichen Debatten, aber auch die Strenge, mit der sie geführt werden, ab und zu auch der Habitus der Rechthaberei, ich vereinfache mal jetzt von liberal zu konservativ, wo man sich dann gegenübersteht wie zwei Parteien, die einfach nur Recht haben wollen, der muss einer intensiven, durchaus ungeduldigen, aber darin eben auch sozusagen mit langen Zeiträumen rechnenden Habitus auch weichen. Und der muss Freude an Vielfalt mitbringen. Also der muss Freude an Vielfalt auch der Position mitbringen. Also ich habe angesichts unserer Debatten häufig den Eindruck, als ob wir uns zu sehr in zwei Lager teilen. Und das tut niemandem gut und ist sicher nicht katholisch. Wir müssen vielmehr die Vielfalt der Traditionen und die Vielfalt der Tradition im Blick behalten und aus dieser Vielfalt auch schöpfen. Und dass es eine Ungeduld gibt bei bestimmten Reformthemen, das teile ich auch. Aber es gibt eine Ungeduld, die dann auch zu Verhärtungen führt, die also keinem dienen. Und da kann ich natürlich schon mit der Akademie durch eine Akzentsetzung, dass man die langen Bögen sich anschaut, vielleicht helfen.
Joachim Hake, er ist Theologe und Direktor der Katholischen Akademie in Berlin und Autor des Buchs Staunen und Trost, weitere Notizen, erschienen im EOS Verlag. 224 Seiten kosten 19,95 Euro. Herr Hake, danke für Ihren Besuch im Studio. Danke für das Gespräch.
Vielen Dank, Herr Mein.
Und das war's von Tag für Tag, Ihren Informationen aus Religion und Gesellschaft. Redakteur am Mikrofon von Tag für Tag war Andreas Mein. Danke, dass Sie dabei sind. Hier an dieser Stelle war's das in Sachen Religion, aber es gibt natürlich noch mehr, etwa in unserem Feature aus Religion und Gesellschaft am Mittwoch um 20.10 Uhr im Deutschlandfunk. Und Sie finden Themen aus der Welt der Religionen auch im Deutschlandfunk Kultur. Jeden Sonntagmittag zwischen 14 und 15 Uhr.
Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Relativ zeitig nach der ersten OP habe ich die Kraft gehabt, mein Leben in Gottes Hand zu legen.
Manche fühlen sich von einem Glauben gehalten, andere davon eingeengt.
Oft wird mit diesem Satz, Gott hat mir gesagt, irgendein Machtanspruch verbunden oder eine Aussage, meistens mit einer sehr engen Moralität verknüpft.
Was macht Religion mit Menschen und was machen Menschen aus Religion?
Er hat das Gefühl, dass er mit etwas Essentiellerem in Kontakt kommt, mit etwas Tieferem in ihm, was vielleicht schon lange darauf wartete, mal auch zum Zuge zu kommen.
Es wird hier nichts irgendwie unter den Teppich gekehrt, Papa ist Moslem, Mama ist Jüdin, Punkt.
Ich glaube, im Reich Gottes gibt es sowas wie eine Narrenfreiheit für Arme. Man wird freier.
Reportagen und Gespräche aus der Welt der Religionen. Sonntag, 14.05 Uhr im Deutschlandfunk Kultur. Und jederzeit in der DLF-Audiothek.